SR3 Saarlandwelle. Guten Abend aus dem Leben.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von SR3 aus dem Leben. Mein Name ist Uwe Jäger und ich unterhalte mich hier jede Woche mit meinen Gästen über spannende Dinge aus dem Leben. Heute mit Andreas Waschburger. Er ist Freiwasserschwimmer und Extremsportler und hat in diesem Jahr den Ocean 7 Wettbewerb in Weltrekordzeit beendet. Dafür musste er 7 Meerengen auf 5 Kontinenten durchschwimmen. Und über diesen besonderen Erfolg und ja auch diesen unglaublichen Wettbewerb unterhalten wir uns heute mit ihm, worauf ich mich sehr freue. Hallo Andreas, schön, dass du da bist.
Hallo Uwe, danke für die Einladung.
Für dich war 2025 wirklich ein besonderes Jahr, darf man glaube ich sagen. Du hattest dir viel vorgenommen und hast dein Ziel erreicht, eben die Ocean 7, den Wettbewerb geschafft und dann auch noch in Weltrekordzeit. Dafür bist du rund 200 Kilometer auf dem offenen Meer, fast 50 Stunden durch 7 Meerengen geschwommen. Unglaublich. Herzlichen Glückwunsch erstmal noch zu diesem Erfolg.
Dankeschön.
Die Ocean 7 sind ja für Freiwasserschwimmer wie dich sowas wie die Seven Summits für die Bergsteiger. Wie viele Menschen haben das bisher geschafft?
Also ich war der 43. Mensch. Ich weiß jetzt nicht, ob noch welche nach mir gekommen sind. Aber es sind ganz viele Schwimmer, die nur noch ein oder zwei Rennen brauchen. Ich denke, in ein paar Jahren kommt man da schon an die 100 Schwimmer ran. Und ich bin froh eigentlich, dass alles so perfekt dieses Jahr geklappt hat.
Das hat wirklich perfekt geklappt. Du hast den bisherigen Rekord um 13 Stunden oder mehr als 13 Stunden unterboten. Verrückt.
Ja, das war schon eine große Stundenzahl, die ich das unterboten habe. Aber mein insgeheimes Ziel, ich habe zwischendurch mal gerechnet, war immer unter 50 Stunden zu kommen dann, so nach 3-4 Stationen. Und bin auch froh, dass ich das am Ende geschafft habe, weil Japan hat so ein bisschen Zeit gekostet. Los Angeles waren nicht gerade die besten Bedingungen. Und den ehemaligen Rekordhalter Andy Donaldson, den kenne ich auch persönlich. Mit dem habe ich schon trainiert in Australien. Also es ist kein schlechter Schwimmer, also es ist ein sehr guter Schwimmer. Und da ist 13 Stunden schon sehr viel, finde ich.
Absolut, gerade für einen Laien wie mich oder für Laien ist das, finde ich, unglaublich, was du da geleistet hast. Die einzelnen Etappen gucken wir uns noch ein bisschen genauer an. Die letzte dieser 7 Meerengen hast du im September zwischen Nordirland und Schottland durchquert. Ist es bei dir schon richtig angekommen, dass du das wirklich geschafft hast und ja auch in dieser Zeit?
Ja, mittlerweile ist das schon bei mir angekommen. Und ich war auch total froh, dass das geklappt hat. Es stand ja im Raum, dass wir eventuell 2 Wochen später kommen müssten. Und nach meiner Info ist danach, konnte keiner mehr starten. Und ein Jahr später, dann hätte sich das ganze Projekt um ein Jahr verzögert. Und deswegen bin ich schon sehr, sehr glücklich, dass das alles perfekt gelaufen hat und dass wir nicht nochmal irgendwo anreisen mussten und sich das alles um Jahre, manche fahren 3-mal nach Hawaii. Und es klappt nicht. Und deswegen bin ich da sehr froh, dass das alles so geklappt hat.
Was für Bilder kommen bei dir hoch, auch für Erinnerungen und Emotionen, wenn du an dieses Jahr denkst, wo du das geschafft hast?
Ja, es waren ganz viele Erlebnisse, ne? Angefangen mit Neuseeland, Gibraltar. Natürlich habe ich mich auch an manchen Stationen geärgert, wenn die Bedingungen dann nicht so gut waren oder wenn falsche Entscheidungen getroffen wurden und ich Zeit verloren habe. Aber unterm Strich bin ich überglücklich, das erlebt zu haben und das auch positiv abgeschlossen zu haben und dann noch mit Weltrekord. Ich erinnere mich, wie ich in Nordirland dann am Strand war und alleine da gestanden habe und kein Mensch um mich herum. Und ich es endlich geschafft habe. Und ja, das hebt so ein Glücksgefühl in mir hervor.
Und das sieht man dir auch noch an, dieses Glücksgefühl. Aber wie geht's deinem Körper nach so einer Leistung? Hat der sich auch schon erholt oder wie lange dauert das auch, bis man ja da regeneriert?
Ich habe mich da eigentlich schon sehr schnell erholt, obwohl ich nach Nordirland hatte ich so gewisse Probleme, weil ich mich oft übergeben habe beim Schwimmen, aufgrund vom Salzwasser, aufgrund, dass mir die Verpflegung normalerweise verpflege ich alle 20 Minuten, dann hatten wir die verkürzt auf 10 Minuten. Dadurch hatte ich mehr Flüssigkeit zu mir genommen und dann hatte ich dadurch auch meine Speiseröhre verletzt gehabt. Und da hatte ich so eine Woche danach damit zu kämpfen und konnte kaum was essen. Aber es sind Gott sei Dank keine bleibenden Schäden und ich habe alles untersuchen lassen. Und körperlich, so muskulär, geht das nach 1-2 Wochen wieder. Ich habe dann eine Woche Pause gemacht, wo ich so ein bisschen geschwommen bin. Und bin eigentlich schon noch voll im Training, also so eine Riesenpause habe ich jetzt wirklich noch nicht gemacht.
Du hast auch noch sportliche Ziele für das neue Jahr, da guckt man noch ein bisschen drauf. Und noch was ganz Besonderes für dich, du durftest dich kurz vor Weihnachten in das Goldene Buch deiner Heimatstadt Saarbrücken eintragen. Was bedeutet das für dich als richtiger Saarbrücker Bub?
Ja, das bedeutet sehr viel für mich. Ich identifiziere mich mit der Stadt. Ich bin ein Saarbrücker Bub, bin in Saarbrücken geboren. Und ich bin da schon sehr stolz drauf, dass ich mich in das Goldene Buch eintragen durfte. Ich konnte mich im Vorfeld nach dem Ärmelkanal ins Gästebuch der Stadt eintragen. Und jetzt ins Goldene Buch ist natürlich die Krönung. Und ja, ich bin einfach ein Saarbrücker und lebe das auch.
Dann lass uns mal gemeinsam gucken auf die einzelnen Etappen und Meerengen, die du durchschwimmen musstest. Los ging's, hast du schon gesagt, im Ärmelkanal. Das war August eigentlich angeplant, 23, wurde dann aber ja wegen den Wetterbedingungen verschoben auf September. Du hattest aber schon lange davon geträumt, diese 34 Kilometer zu durchqueren.
Ja, es war so in meiner ganzen Karriere, so in meinem Kopf. 2009 habe ich einen ehemaligen Rekordhalter, Peter Stoichev, kennengelernt, mit dem ich immer noch sehr guten Kontakt habe. Und jeder hat damals dann vom Ärmelkanal geredet und ich hatte meine ganze Karriere so ein bisschen im Hinterkopf. Ja, und dann habe ich mir irgendwann so gegen Ende meiner Karriere das nochmal in den Kopf gesetzt, bin auf meinen Sponsor zugegangen, ob sie das Projekt unterstützen, weil das ist ja auch nicht alles billig, sowas zu machen. Also die Boote kosten schon eine Menge Geld und
was kostet
die Reisekosten? Also das Boot im Ärmelkanal, ich glaube so um die 5000 Euro. Hinzu kommen ja dann die Anreise, Hotelkosten und wenn man dann mit dem Team anreist, ist das schon eine Menge Geld und das selbst zu stemmen, das überlegt man sich dann auch nochmal. Und ja, da sind wir das Projekt angegangen. Im Vorfeld war es aber nicht einfach für mich. Ich hatte zwar einen Termin, einen Timeslot und meine Mutter ist kurz vor dem ersten Versuch, wo wir hingefahren sind, verstorben. Und dann stand das Projekt ein bisschen im Kopf auf der Kippe, weil damals ein Feuerwehrmann verunglückt ist im Wasser und meine Mutter hat damals schon gesagt, willst du das wirklich machen?
Deine Mama war sehr wichtig für dich. Die hat dich eigentlich zum Schwimmen gebracht und auch immer unterstützt in deiner ganzen Karriere. Ne?
Ja, also meine beiden Eltern haben mich unterstützt, aber meine Mama besonders, die hat mich zum Schwimmen gebracht und ja, die war immer präsent bei mir und war mein größter Fan.
Also sie hätte das sicher auch gewollt oder was hat dich dann doch angetrieben zu sagen, ich mach's trotzdem?
Ja, ich gebe halt nicht einfach so auf in meinem Leben und meine Frau hat dann auch gesagt, sie fand das zwar nicht immer toll, wenn ich dann 25 Kilometer oder so geschwommen bin, weil da hat sie sich schon Sorgen gemacht, aber dass ich das dann nicht schwimme, das hätte sie dann doch nicht gewollt. Also sie war dann schon immer sehr stolz darauf.
Was hat dich aber daran gereizt, den Ärmelkanal, diese 34 Kilometer zu durchschwimmen?
Es ist die bekannteste Meerenge auf der Welt. Jeder kennt den Ärmelkanal. Und der Reiz war natürlich auch für mich, dass ich der Schnellste bin, der da durchschwimmen will. Also für mich hat nur eins gezählt, den Rekord zu brechen. Also, und ich kenne alle drei Rekordhalter vor mir, die kenne ich alle persönlich. Und das war schon ein großer Reiz für mich, den Rekord zu brechen.
Klar, als Leistungssportler muss man ehrgeizig sein. Du bist sicher sehr ehrgeizig, aber bist du auch so ein Abenteurer? Also jemand, der den Nervenkitzel braucht, das Extreme sucht?
Das würde ich nicht so sagen. Also ich bin sehr ehrgeizig, ich setze mir Ziele, ich arbeite sehr hart daran. Ich bin dann im Kopf sehr hart zu mir, aber dass ich so den gewissen Nervenkitzel brauche, würde ich nicht sagen. Aber so den Erfolg, dass ich darin erfolgreich bin und diese Glücksgefühle, das ist schon was Gutes.
Der erste Anlauf hat nicht geklappt. Also man muss so, wie du sagst, einen Timeslot, wo man kriegt eine Zeit, in der man schwimmen darf. Aber was bedeutet oder hat das dann auch für dich bedeutet, wenn man sich vorbereitet und dann quasi nicht antreten kann, weil das Wetter, die Rahmenbedingungen nicht stimmen?
Ja, das war auch für den Kopf sehr hart, weil ich habe mein Training genau auf diesen Zeitraum abgestimmt gehabt. Natürlich mich speziell für den Ärmelkanal vorbereitet. Ich habe meine Kilometer gesteigert, bin alle vier Wochen eine längere Belastung geschwommen. Wir hatten das angefangen bei 5 Kilometer, dann 10 und am Ende bin ich 30 Kilometer im Becken geschwommen, wo ich versucht habe, den Schnitt zu schwimmen, wofür ich brauche, um den Rekord zu brechen. Und dann habe ich das Training runtergefahren gehabt, also weniger Kilometer gemacht, das nennt man Tapern. Das macht man als Langstreckenschwimmer nicht so extrem wie ein Sprinter, aber dennoch war mein Körper natürlich für den Tag ausgeruht gehabt. Und als wir dann die Nachricht bekommen haben, also wir sind auch zu dem Bootsführer Maike hingefahren, der auch übrigens der Bootsführer der anderen Rekordhalter war vor mir, und er hat gesagt, das ist überhaupt kein Schwimmen möglich, auch wenn ich nur ankommen will, die Bedingungen sind so schlecht, wir sollen nach Hause fahren und er wird sich nochmal melden. Und ich dachte im Vorfeld, wenn das passieren würde, dann müsste ich ein Jahr warten. Das war es eigentlich dann. Aber er hat sich 2-3 Tage vorher gemeldet und dann sind wir kurzfristig nochmal angereist und dann waren die Bedingungen perfekt und war auch ein Rekordschwimmen möglich.
Du hast den Rekord geknackt. 10 Minuten schneller warst du als der bisherige Rekordhalter.
Was ich vergessen habe zu sagen, schwierig war, wir mussten halt die Kilometer dann nochmal in dem kurzen Zeitraum nochmal hochfahren. Das hat mein Trainer sehr gut mit mir hinbekommen und so, dass ich dann nochmal innerhalb des kurzen Zeitraums fit war. Ich war dann 10 Minuten schneller, was schon eine Riesenzeit war.
Aber ist dann auch eine enorme mentale Belastung? Also wenn man weiß, eigentlich wäre ich schon angetreten, aber jetzt klappt es leider nicht.
Ja, das muss man ja schon erstmal verarbeiten. So einfach ist das nicht, weil man hat so im Kopf, ja, jetzt kannst du endlich schwimmen und danach, dann fällt eine Last von dir ab und das passiert halt dann nicht. Du musst weiter die Spannung aufrechthalten und das über, ich glaube, es waren 3 Wochen. Das war dann nicht einfach, aber ja, das habe ich gut weggesteckt.
Wie ist dir das gelungen auch, Andreas?
Ja, eigentlich sehr gut, also mit der Unterstützung von meiner Frau und mit meinem Trainer Jan, der mich da begleitet hat. Also der war damals ja noch Landestrainer in Saarbrücken und mittlerweile wohnt er in Portugal. Und eigentlich hätte er auch Urlaub gehabt und ist extra mit mir noch ins Schwimmbad gegangen. Damals ins Tottobad, weil die Sportschule war sogar geschlossen. Was aber im Endeffekt gar nicht so schlimm war, weil im Tottobad war es wasserkälter. Zu der Zeit war es sehr regnerisch. Ich war teilweise der Einzige im Schwimmbad. Und deswegen war das auch gut, weil ich auch so ein bisschen Respekt vor der Kälte damals hatte der Ärmelskanal so um die 17, 18 Grad gehabt, was immer noch warm ist heutzutage im Vergleich zum Nordkanal.
Da waren es 10 Grad oder?
Ich glaube 13 Grad. 12, 13 Grad.
Auf jeden Fall kalt.
Wesentlich kälter, ja. Aber ich hatte damals schon Respekt vor 18 Grad.
Du hast schon gesagt, du wirst begleitet von einem Boot. Aber wie ist das sonst, gerade wenn du die Kälte ansprichst? Du gehst ja da nicht mit dem Neoprenanzug ins Wasser, sondern mit einer ziemlich knappen Badehose.
Ja, ein Neoprenanzug ist nicht erlaubt. Theoretisch kann man den Ärmelkanal mit Neoprenanzug schwimmen, aber dann würde es nicht in die Ocean 7 zählen und auch nicht als Rekord zählen. Und im Ärmelkanal war mein Freiwasseranzug erlaubt. Also ein Textilanzug, weil der erste Mensch, der darüber geschwommen ist, der Matthew Webb, der hatte so einen Stoffanzug angehabt, was aber nicht die Schulter bedeckt hat und nicht die Knie. Und deswegen durfte ich so einen Anzug anziehen. Bei den weiteren Ocean 7 Rennen war nur eine Jemma erlaubt, was die Beckenschwimmer anziehen dürfen. Also so eine Hose bis zum Knie. Jedoch, als ich in Hawaii zum Beispiel angereist bin, hat es geheißen, naja, da ist 1% Carbon drin. Das ist kein Textil, ich darf die Hose nicht benutzen. Und dann bin ich in meiner Trainingsbadehose geschwommen.
Aber wie schützt du dich oder hast du dich auch geschützt vor dieser Kälte? Wie hältst du dich da auch warm? Weil du bist ja viele, viele Stunden im Wasser.
Also ich halte mich halt vorher sehr gut warm. Im Ärmelkanal selbst haben wir keine warme Verpflegung gemacht. Das hatte ich damals noch nicht so im Kopf gehabt. Ich hatte aber auch keine Probleme mit der Kälte, weil ich vorher viel Kältetraining gemacht habe und etwas an Gewicht zugenommen habe, aber nicht so extrem jetzt wie im Nordkanal. Und meine Abhärtung war es auch, also das hat mich eigentlich zum Eisschwimmen gebracht. Damals habe ich einen Christoph Wandratsch kontaktiert, der war der Rekordhalter vor Peter Stoltschew und den wollte ich eigentlich mitholen zum Ärmelkanal, was hat dann zu dem Zeitpunkt dann doch nicht geklappt hat. Und der Wandi hat gemeint, er hat zur Abhärtung für den Kopf, komm noch mal ins Eisschwimmen. Und ja, dann bin ich das erste Mal 2023 bei der WM im Eisschwimmen gestartet vom Ärmelkanal und war dann auch schon sehr erfolgreich darin. Wurde Vize-Weltmeister.
Eisschwimmen heißt, von was für Temperaturen spricht man da?
Unter 5 Grad. Boah. Und bei meiner ersten WM waren die Wassertemperatur um die 3 Grad und die längste Distanz ist dort 1000 Meter.
1000 Meter ist was anderes wie 34 Kilometer. Du sagst, durch warme Nahrung hältst du dich auch warm. Wie müssen wir uns das vorstellen? Isst du dann da auch? Oder?
Nein, ich esse bei einer Verpflegung gar nicht. Ich habe so ein flüssiges Kohlenhydratgemisch, was speziell von einer Apothekerin angemixt wurde. Das habe ich von Anna Hock, die Triathlon Ironman-Siegerin, die hat mir die Caroline Rauscher empfohlen und deren Produkt, das hat die dann individuell für mich angefertigt und das kann man mit Wasser mischen. Und im Nordkanal haben wir speziell dann getestet und dann habe ich warmes Wasser genommen. Ich glaube, wir waren am Ende bei 55 Grad Wassertemperatur, wo wir das gemixt haben.
Und das hält dann warm von innen?
Das hält dann warm, aber trotzdem kein Kinderspiel. Also es ist trotzdem dann schon noch hart. Also ich hatte auch kalt gehabt und habe gedacht, oh, das wird heute eng im Nordkanal.
Nach dem Ärmelkanal ging es dann für dich nach Hawaii. Da bist du den Molokai-Kanal durchgeschwommen. Eine unglaubliche Distanz, 44 Kilometer.
Ja, das ist die längste Distanz der Ocean 7. Und vorher in meinem Leben bin ich noch nie so eine lange Distanz geschwommen. Also der Ärmelkanal zuvor war das weiteste, was ich geschwommen bin. Und die 44 Kilometer sind ja nur, wenn alles perfekt läuft. In perfekter Linie. Also es kann auch wesentlich mehr laufen.
Ja, perfekt ist es leider nicht gelaufen. Du hast dir beim ins Wasser gehen an einem Stein die Nase gebrochen und bist ja noch in der Nacht gestartet und bist trotzdem die 44 Kilometer geschwommen. Wie geht das? Wie schafft man das?
Also ich muss ja immer bei den meisten Überquerungen muss ich aussteigen Und es war schon problematisch auszusteigen, weil es total dunkel war und da waren eine Menge Steine. Damals hat mich der Erfinder der Ocean Seven, der Steven Monotones, begleitet und er ist mit mir rausgeschwommen, weil das Boot kann jetzt so nah an Land schwimmen und er gibt praktisch den Startpfiff, damit die dann die Zeit nehmen, offiziell auf dem Boot. Und beim Reingehen vom Wasser habe ich schon gemerkt, oh, da kommt eine Welle, hat mich am Stein festgehalten und dieser Sog von der Welle hat mich dann kopfüber praktisch auf den Stein gestoßen und es hat extrem gekracht. Ich habe gewusst, die Nase ist gebrochen. Meine Frau hat schon einen Schrecken auf dem Boot gehabt, weil ich halt rumgeschrien habe erstmal.
Oh je.
Bin dann zum Boot gekommen und ja, und dann haben sie gesagt, ja, du blutest ein bisschen, aber ist nicht so schlimm. Und ich so, ja, die Nase ist gebrochen. Ja, aber sonst geht's. Also ich konnte eigentlich sehr gut atmen noch durch die Nase, hat aber schon extreme Schmerzen gehabt. Ne? Also ich war mir eigentlich ziemlich sicher, die Nase ist gebrochen. Mich durfte halt keiner anfassen. Der Erfinder, der Steven Monotones, hat dann kurz mit der Taschenlampe an mir geschaut gehabt. Und dann habe ich aber schon gemeckert, ja, die Zeit läuft, ja. Wir verschwenden Zeit, können wir weitermachen.
Und du bist einfach losgeschwommen.
Und dann bin ich einfach losgeschwommen und habe dann irgendwann auch meinen Rhythmus geschwommen. Das war auch kein einfaches Schwimmen. Das war das welligste Schwimmen von allen, von den ganzen Ocean Seven. Auch für die auf dem Boot war es nicht einfach. Wir hatten wirklich eine kleine Konservendose, ein Boot ohne Toilette. Es war für das ganze Team nicht einfach und vor allem, weil es so extrem wellig war. Aber der Bootsführer, das war ein superklasse Mann, war ein cooler Typ. Und was ich im Nachhinein erfahren habe, der hat das zum ersten Mal gemacht. Der taggt normal Haie, wo er dann rausfahrt aufs Meer für die Regierung. Und er bildet andere zum Bootsfahren aus. Und es gab einen Moment währenddessen, das hat er dann hinterher erzählt, wo er hinten an seine Kiste gegangen ist, wo er Fleisch gehabt hat und wollte das Fleisch werfen, um Haie abzulenken.
Also in diesem Wasser bei Nacht waren auch Haie?
Mit Sicherheit. Also Hawaii ist eigentlich das Gewässer, wo es die meisten Haie gibt.
Wie groß ist dann das Risiko für dich auch als Freiwasserschwimmer? Und wie gefährlich ist es auch neben der Kälte, den Wellen und all dem, was da noch dazu kommt, zum Beispiel durch Haie?
Also ich sag eigentlich, das Risiko ist relativ gering, weil es schon so viele Menschen da durchgeschwommen sind und wenige eigentlich angegriffen wurden. Aber zum Beispiel nach mir in Hawaii, da gibt's diese kleinen Cookie-Cutter-Haie und die beißen so Stücke aus jemandem heraus.
Oh je.
Und nach mir wurden 2, 3 Schwimmer in dem Jahr oder dieses Jahr angeknappert. Also die mussten dann auch ihr Schwimmen beenden, weil das ist dann schon sehr gefährlich, wenn dann eine Arterie getroffen wird. Oder zum Beispiel in Los Angeles wurde jemand in die Hand gebissen von einem Hai. Also die Gefahr ist auf jeden Fall schon da.
Hast du da keine Angst gehabt oder bist du dir des Risikos da bewusst gewesen?
Ich habe mir im Vorfeld so ein bisschen Gedanken gemacht, aber ich habe mich dann nicht von meinem Ziel abbringen gelassen und während dem Schwimmen blende ich das komplett aus. Meine Frau hat gesagt, hätte mir jemand gesagt, weil sie hat auch nicht drüber nachgedacht, dass ich da blutend praktisch durchs Haigewässer schwimme. Und da hätte sie sich noch mehr Sorgen gemacht. Und ich denke in dem Moment gar nicht drüber nach. Also ich denke dann ans Ankommen, an mein Ziel, meinen Rhythmus zu finden und ja.
Wie geht die Zeit auch rum? Weil jetzt in Hawaii waren es dann am Ende 10 Stunden, die du im Wasser warst. Fühlt sich das nicht auch unendlich lange an?
Die Zeit vergeht schneller, als man denkt, aber es ist schon natürlich eine lange Zeit. Und da meine Verpflegung normalerweise alle 20 Minuten stattfindet, habe ich immer so einen gewissen Punkt, wo ich im Kopf, wo das so für mich einfacher macht, dass die Zeit so ein bisschen schneller vergeht.
Mhm.
Aber dennoch war es schon das längste Schwimmen, das ich je hatte. Ich hatte sehr früh durch die Wellen auch Schulterschmerzen gehabt. Also ich glaube, wenn ich mich erinnere, hatte ich schon nach 14 Kilometern etwas Schulterweh gehabt. Und ich bin aber eigentlich schon sehr geübt darin, dass ich mich im Schwimmen dehnen kann. Dass ich versucht habe, die Schulter so ein bisschen massieren, ohne dass ich anhalte. Ich habe mich auch in Hawaii übergeben gehabt durch die Wellen, weil ich Salzwasser geschluckt habe. Aber ich halte da nicht an. Also der Erfinder der Ocean Seven, der Steven, der war so fasziniert davon, dass ich mich übergebe und einfach weiterschwimme, als wäre nichts, das hätte er noch nie so gesehen gehabt. Und er hat schon einige lange Schwimmen in seinem Leben begleitet. Also da gibt's ja die Diana Nyad, der bekannte Film, die von Kuba nach Florida geschwommen ist. Und er hat sie damals auch begleitet gehabt. Und das war ja ein Schwimmen über 20 Stunden. Also er hat schon mehrere Schwimmen über 20 Stunden begleitet.
Wahnsinn. Und trotz all dieser widrigen Umstände des Übergebens, der hohen Wellen, der Haie und vor allen Dingen der gebrochenen Nase, hast du es geschafft, die 44 Kilometer, und hast die Meerenge vor Hawaii in 10 statt 12 Stunden durchquert.
Ja, 9 Stunden 55 sogar.
Sogar 9 Stunden 55, ja.
Und 2 Stunden 7 Minuten schneller als der vorherige Rekord.
der Meerenge von Hawaii. Andreas, ging es für dich weiter? Du bist durch die Cookstraße geschwommen von Neuseeland mit fast 25 Kilometer. Im April 25 kam dann die Straße von Gibraltar, ein bisschen kürzer für dich. Gab ein bisschen was über 15 Kilometer, da war viel Schiffsverkehr. Später dann in Japan hast du eine Meerenge durchquert und nochmal vor Kalifornien. Mit vielen Herausforderungen hattest du zu kämpfen. Hast du auch mal ans Aufgeben gedacht oder?
Ja, so das Erste, was mir in den Sinn kommt, ist eigentlich Japan. Da lief es am Anfang perfekt. Man hat mir gesagt, die kürzeste Distanz dort ist 20 Kilometer. Mhm. Das ist auch der damalige Rekordhalter, der Steven Monotons, der Erfinder der Ocean Seven, in den 90er Jahren geschwommen. Aber die Bootsführer da, das sind Fischer eigentlich, die gehen auch normalerweise auf Thunfischfang. Und die haben gesagt, ja, wegen der Strömung machen sie das eher selten, dass sie bei 20 Kilometer starten. Das Risiko wollen sie nicht eingehen. Wir starten bei 30 Kilometer. Aber der Rekord ist dennoch möglich. Der Rekord ist, glaube ich, bei 6 Stunden 11. Und normalerweise bei 30 Kilometer rechne ich um die 6 Stunden. Mhm. Am Anfang bin ich sehr gut vorangekommen. Ich hatte auch eine gute Strömung erwischt. Und man hat mir gesagt, ich werde definitiv unter 5 Stunden schwimmen. Dementsprechend habe ich auch mehr Gas gegeben. Mhm. Dann haben die Bootsführer gemeint, ja, das Wasser ist heute sehr ruhig, ungewöhnlich ruhig. Die haben übrigens nur Japanisch gesprochen. Ja, Steven spricht Japanisch, also das war eigentlich der Übersetzer dann.
Der Erfinder des Rennens, ja. Des Wettbewerbs, ja.
Und ja, wir schwimmen jetzt direkt die Spitze an. Also wir wollten eigentlich so wie so einen Bogen schwimmen, wie so eine Banane, damit wenn die Strömung kommt, dass wir dann die Spitze erreichen. Und das habe ich noch hinterfragt, seid ihr euch sicher, dass wir das machen? Ja, da besteht kein Risiko. Und dann kam die Strömung doch. Bei 5 Stunden hat man mir gesagt, ja, ich habe noch 40 Minuten zu schwimmen. Und da hatte ich das immer weitergezogen. Also normalerweise weiß man ja, wenn man einen anderen Sport macht oder einen Ironman oder einen Marathonlauf, man hat noch so viel Kilometer. Die Kilometer werden eigentlich nicht mehr, ne?
Dass man die Kraft einteilen kann. Ne?
Ja, und ich habe eigentlich schon mehr Kraft verschwendet, weil hätte ich gewusst, das wird wesentlich länger, dann hätte ich es natürlich am Anfang ruhiger angehen gelassen. Ne?
Wie viel waren es dann am Ende?
Am Ende bin ich bei 8 Stunden 43 rausgekommen und bei 44 Kilometer.
Statt 30 Kilometer.
Statt 30 Kilometer und die prognostizierten unter 5 Stunden, auch bei 6 Stunden. Also mir konnte am Ende keiner sagen, wie lang noch. Und das andere Problem war, das Wasser wurde kälter, von 22 Grad auf 15 Grad, je höher man in Japan schwimmt. Und das war dann auch noch sehr hart für den Kopf. Ich war sehr kaputt, das Wasser war sehr kalt und ich war so ziemlich sauer auf die Crew. Ich vertraue eigentlich immer der Crew, man vertraut seinem Team. Die wollten auch ihr Bestes geben, die wollten auch den Rekord brechen. Und der Steven hat gemeint, es wäre schön, wenn jemand einen Rekord bricht, wenn er mit dabei ist.
Aber wie hast du das dann geschafft und was ging da in deinem Kopf vor?
Es ging so einiges im Kopf vor, dass ich jetzt aussteige, aber ich habe gedacht, ich kann hier nicht aussteigen. Ich bin eigentlich ein Mensch, der nicht aufgibt. Also da muss schon sehr, sehr viel passieren. Und ich habe mich dann durchgekämpft und war dann froh, dann angekommen zu sein. Ja, und dass ich dann nicht ein Jahr später nochmal anreisen muss, weil Japan ist zwar ein sehr, sehr schönes, cooles Land und das so alles erleben, aber diese Anspannung, bevor ich schwimme, und dann noch ein Jahr darauf nochmal zu warten, weil dann hätte die Ocean Seven hätte sich ja definitiv ein Jahr verschoben. Deswegen war ich da schon sehr, sehr froh, dass ich das dann trotzdem beendet habe. Und die Zeit war ja gar nicht so schlecht. Also war schneller als der Andy Donaldson, als der Rekordhalter vor mir. Und deswegen habe ich da auch noch Zeit gut gemacht.
Wenn du Japan ansprichst, da ist ja auch eine Zeitverschiebung dabei. Wie ist das dann? Wie gehst du damit um?
Das macht mir eigentlich nichts aus. Wir haben immer eigentlich eingeplant gehabt, dass ich mindestens eine Woche vorher dann anreise. Waren dann ein paar Tage in Tokio, wo ich dann im normalen Schwimmbecken 5-Meter-Bahn trainiert habe. Kurz vor Beginn meines Zeitslots sind wir dann hochgefahren nach Amori, wo dann ein Hotel war, aber wir mussten trotzdem noch eine Stunde fahren bis zum Start. Also ich bin auch relativ früh gestartet in Japan. Ich glaube, meine Erinnerung war es um die 4 Uhr. Das heißt, ich musste um 12 oder 12:30 aufstehen.
Jetzt hast du deine Crew und die Bootsführer immer schon wieder angesprochen. Was ist deren Job, gerade der Bootsführer?
Also der Bootsführer, der navigiert, der entscheidet, wann es losgeht. Der beobachtet die Strömung, der beobachtet das Wetter die Tage vorher. Der Wind ist entscheidend, die Wellen sind entscheidend. Im Ärmelkanal war das schon sehr, sehr speziell. An anderen Stationen war es ein bisschen einfacher, fand ich. Aber das ist schon sehr komplex. Also wir hatten gedacht, wir blicken da so ein bisschen durch mit, da gibt es ja so Windy-App und alles, wo man Strömungen, Wellen sieht. Aber irgendwie haben wir dann doch nicht immer so durchgeblickt.
Er sagt dir auch, wo du lang schwimmen musst oder woher weißt du, wo du lang schwimmen musst?
Gerade
wenn es dunkel ist.
Ja, ich schwimme immer neben dem Boot her. Also er gibt die Richtung vor. Man darf nicht hinter dem Boot her schwimmen wegen der Strömung. Und ja, das ist praktisch mein Navigator. Dann hinzu kommt, dass ich meistens mein Trainer, der Jan Wolfgarten, war mit mir auf dem Boot. Der hat mir Tipps gegeben und zum Beispiel im Nordkanal hat er sich sehr gut eingebracht, indem er gesagt hat, also es hat mir wirklich auf Deutsch gesagt den Arsch gerettet, indem wir die Verpflegung von 20 Minuten auf 10 Minuten gemacht haben. Und er ist auch so in gewisser Weise auch mein Ruhepol. Und meine Frau, die macht immer meine Verpflegung. Die ist die Einzige, die wirklich dann dauerhaft auf mich schaut, egal wie schlecht es ihr geht. Weil es war schon immer, außer den Bootsführern, immer jemand total sehr übel. Also Jan hat oft mal...
seekrank dann.
Ja, der war seekrank. In Los Angeles hat er auf dem Boden gelegen, da ging gar nichts mehr. Mhm. Mein Freund, der Kameramann, der Ruben Christ, dem war auch sehr oft schlecht, weil er oft auf die Kamera dann schaut. Und meine Frau hat sich da wirklich durchgequält und hat ständig halt mich im Blick behalten, weil ich will auch aus Sicherheitsgründen, dass jemand ständig auf mich schaut. Also es sind immer so Observer dabei, die den Versuch kontrollieren. Im Ärmelkanal waren zwei. Die haben auch immer noch einen Blick auf mich. Aber wenn meine Frau das halt die ganze Zeit macht, dann gibt mir das schon noch mehr Sicherheit.
Ist dir auch schlecht geworden? Oder?
Seekrank an sich nicht, sondern immer durch das Salzwasser. Aber immer, wenn ich eine Überquerung beendet habe und wir mit dem Boot zurückgefahren sind, ich denke auch aufgrund der hohen Belastung und so, und ich bin da oft seekrank bei Fähren und so, dann habe ich mich übergeben und eigentlich bei jedem Versuch auf der Rückfahrt.
Wenn offenes Meer, dann nur schwimmt. Für dich, Andreas. Du hast uns vorhin erzählt, Andreas, dass du Gewicht zunehmen musstest. Beim Sportler wird man eher denken, der muss fit sein und vielleicht eher Gewicht verlieren. Warum musstest du Gewicht zunehmen?
Also das Gewicht ist eigentlich wie mein Neoprenanzug praktisch. Das hilft schon sehr viel. Es ist immer noch sehr hart. Aber im Vergleich zu Hawaii, da hatte ich um die 83 Kilo, habe ich im Nordkanal am Ende 92 Kilo gehabt. Also ich habe in einem Jahr dann 9 Kilo zugenommen gehabt und das mit Absicht, weil wenn ich damit 83 Kilo ankommen würde, dann könnte ich das nicht schaffen. Also als Vergleich, Florian Wellbrock, der Olympiasieger, der ist extrem dünn und der hat zum Beispiel beim Weltcup schon mal Probleme gehabt bei 19 Grad Wassertemperatur, bei 10 Kilometer.
Ein schöner Nebeneffekt, sich ein paar Kilos drauf zu futtern oder?
In erster Linie ja, aber ich habe mich am Ende da schon ein bisschen unwohl gefühlt. Und 5 Kilo sind jetzt schon nochmal runter, also ich wiege wieder 87 Kilo. Aber natürlich, wenn man dann nicht so aufs Essen achten muss. Und am Ende war es sogar schwer. Ich wollte eigentlich sogar noch mehr Gewicht draufpacken. Aber es hat ja gereicht. Also
ist, weil gerade ihr Sportler, Profisportler, ihr müsst ja oft auf euer Gewicht achten. Ne?
Wenn man dann mal ja, aber so im Wasser, so als Langstreckenschwimmer, dann im Wasser ist das jetzt nicht so extrem wie in anderen Sportarten, dass jetzt 1-2 Kilo so extrem viel ausmachen.
Du hast schon gesagt, deine Frau hat sich um die Verpflegung gekümmert. Wie müssen wir uns das vorstellen? Wie funktioniert das?
Also wir haben ja diesen Kohlenhydratgemisch. Sie mixt das dann immer an, so eine Portion pro Stunde. Und wir haben das ausgetestet, auch wie viel Kohlenhydrate ich pro Stunde verarbeiten kann. Ich habe das im Becken getestet und so bei knapp über 100 Gramm Kohlenhydrate wurde mir schlecht. Und deswegen haben wir es angepasst auf ungefähr 90 Kohlenhydrate pro Stunde. Und diese Verpflegung wird dann gemixt auf 600 Milliliter und das ist dann eine Portion pro Stunde und das wird dann pro 20 Minuten aufgeteilt, getrittelt.
Und wie funktioniert das ganz praktisch? Wie kommst du quasi an deine Verpflegung?
Also ich muss immer dann ranschwimmen. Im Ärmelkanal war es so, dass mir das gereicht wurde in einem Becher. Ich darf aber das Boot nicht berühren, ich darf auch die Person nicht berühren, sonst wäre der Versuch gescheitert. Und bei anderen Versuchen war es möglich, im Freiwasserschwimmen benutzt man so einen Verpflegungsstab. Das ist wie so eine umgebaute, so ein Angelstab. Und dann wurde mit diesem Angelstab praktisch verpflegt.
Also es sind auch viele Regeln, die beachtet werden müssen, um diesen ja, Wettbewerb zu beschreiten.
Ja, also es gibt schon sehr viele Regeln und dann gibt es noch so gewisse Unterschiede zwischen praktisch in Los Angeles war es der Fall, da bin ich gestartet und musste nochmal rausschwimmen. Normalerweise im Ärmelkanal hat es gereicht, wenn ich trockenen Füßes an Land bin. Und die wollten explizit, dass ich 2 Meter zurückgehe. Das hatten die mir aber vorher nicht gesagt gehabt. Das war schon sehr unangenehm. In Los Angeles zum Beispiel bin ich ja komplett im Dunkeln geschwommen, komplett in der Nacht. Und dass ich da nochmal dann rausschwimmen muss, da war ich dann auch schon ein bisschen sauer.
Um den Rekord zu überwachen, waren auch Mitarbeiter des Wettbewerbs dabei. Auf was haben die genau geachtet?
Also im Ärmelkanal waren die sehr, sehr streng. Die haben alles notiert, wann ich verpflegt habe, was ich verpflegt habe, was ich zu mir genommen habe. Die haben natürlich darauf geachtet, dass der Start ordentlich erfolgt, dass ich trockenen Füßes dann an Land bin. Und mir keinen Vorteil verschaffe, auch nicht hinter dem Boot schwimme. Also es wird schon strengstens bewacht.
Und wie oft kann man das machen? Kann man, sag mal, wenn du gescheitert wärst, kann man sagen, oh, dann probiere ich es einfach nächstes Jahr nochmal?
Ja, schon. Das kostet halt nur eine Menge Geld und man muss halt Slots bekommen. Also teilweise sind Gibraltar sind zum Beispiel 2 bis 3 Jahre ausgebucht. Im Ärmelkanal ist es auch nicht so einfach. Ich hatte schon so ein bisschen einen Vorteil, dass ich da reingekommen bin durch die Kontakte, die ich habe. Sonst hätte ich wahrscheinlich 1-2 Jahre müssen beim Ärmelkanal warten.
Bewirbt man sich da oder wie funktioniert das?
Ja, man bewirbt sich praktisch da, man schreibt die Organisation an und man hat eigentlich nicht immer so eine Wahl, wann man schwimmt dort. Also die geben einem das schon größtenteils vor. Mhm. Aber zu meiner Planung, weil ich ja dieses Jahr 5 Überquerungen hatte, musste das ja schon so ein bisschen passen. Und das hat ja Gott sei Dank alles sehr, sehr gut funktioniert.
Wenn du das in dem Zeitfenster dann nicht geschafft hättest, was hätte das bedeutet?
Ja, das hätte bedeutet, dass ich entweder, wenn die Organisation noch Plätze frei hat oder mich irgendwo runterschiebt, dass ich vielleicht im nächsten Zeitraum schwimme. Im Ärmelkanal gibt es immer so 2 Wochen oder beziehungsweise, nein, der Zeitraum hat immer 5 Tage, aber das ist 2-mal im Monat möglich, in der Saisonphase praktisch. Und zum Beispiel im Nordkanal wäre es noch 1 Phase danach möglich gewesen, aber soweit ich weiß, also habe ich ja gehört, dass die Bedingungen dann so schlecht waren, dass keiner schwimmen konnte. Das heißt, man muss ein Jahr warten. Und das bieten die einem dann schon an, dass man dann ein Jahr später startet. Was noch hinzukommt, während dieses Slots, zum Beispiel im Ärmelkanal, sind da mehrere Schwimmer, 2 bis 3. Das heißt, es werden erstmal welche an Rangposition 1 abgehandelt. Und ich war damals bei meinem ersten Versuch, wo ich da war, an Rangposition 1. Als ich das zweite Mal kam, musste ich theoretisch warten, bis einer geschwommen ist. Also wäre da das Wetter ein bisschen schlechter gewesen, dann wäre es nicht möglich gewesen.
Du hast gesagt, vor Kalifornien, vor L.A. bist du nachts geschwommen. Ich meine, für mich, ich glaube für viele andere auch, ist es mehr ja etwas, wovor man Respekt hat und dann noch in ein dunkles Meer zu gehen. Das stelle ich mir wahnsinnig vor. Wie war das für dich?
Ja, das war schon eine Überwindung. Ich meine, ich habe es ein bisschen gekannt von Hawaii, wo ich im Dunkeln gestartet bin. Aber die ganze Nacht durchzuschwimmen, also fast die kompletten 7 Stunden, vor allem, weil auch bekannt ist, dass in Hawaii, dass da gewisse Tiere unter Wasser sind, Haie. Ja, habe ich mir da schon vorher meine Gedanken gemacht, aber es hat mich nicht so abbringen lassen, dass ich jetzt dann nicht starten würde. Mhm. Und so ziemlich am Anfang, als ich geschwommen bin, ist etwas unter mir durchgeschwommen. Und ich war mir eigentlich sicher, dass es ein Hai ist, ein kleiner Hai. Weil Delfine erkenne ich, sind schon öfter unter mir durchgeschwommen, auch in Hawaii. Und die machen eigentlich Geräusche, also man hört Delfine. Und dieses Tier, ich bin mir sicher, dass es ein Hai war, hat auch meine Füße berührt. Und ich habe rausgerufen zu meinem Trainer, was war da? Und er so, ah, nur ein Delfin. Aber das hat er nur so gesagt, weil er hat es gar nicht gesehen. Ich habe eigentlich im Wasser die besser gesehen als die mich. Ich habe später auch die Aufnahmen gesehen, die konnten eigentlich nur mein rotes Licht an mir sehen. Also ich muss ein Licht an mir befestigen, das habe ich an meiner Badehose befestigt, damit die mich sehen können.
Und wie bist du damit umgegangen? Wie hast du die Unsicherheit oder Angst auch überwunden?
Ich bin einfach weitergeschwommen. Also ich will ja nie Zeit verschwenden, habe da eigentlich gar nicht groß angehalten.
Wahnsinn.
Später habe ich dann auch noch Delfine gesehen. Also die sind auch sehr knapp unter mir durchgeschwommen. Und was auch noch kurios war, als ich im Ziel angekommen bin, hat der Erfinder der Ocean 7 mir gesagt, ja, ich habe dir was verheimlicht. Das habe ich auch nur deinem Freund Ruben gesagt. Ein paar Tage vorher hier ist ein ausgewachsener weißer Hai rumgeschwommen, 5 bis 6 Meter groß. Hat mir dann noch die News gezeigt, wo das Fernsehen darüber berichtet hat. Und er hat auch eine Robbe gefressen gehabt.
Gut, dass er dir das hinterher gesagt hat. Wie lange hast du dich insgesamt vorbereitet auf diesen Wettbewerb? Wie viele Stunden warst du dafür im Wasser und hast auch trainiert?
Also ich sage immer, mein ganzes Leben so war eine Vorbereitung auf die Ocean 7. Weil ich schon immer 10 Kilometer Schwimmer war, 25 Kilometer und zwischen 3.000 bis 4.000 Kilometer im Jahr trainiert habe. Das heißt, mein Training habe ich eigentlich bis auf diese längere Belastung, die ich gemacht habe, gar nicht so viel verändert gehabt. Mhm. Und letztes Jahr bin ich so an die 3.500 Kilometer geschwommen und ich gehe 10-mal die Woche schwimmen.
10-mal die Woche?
Ja.
Also bis zu 2-mal am Tag?
Ja.
Also.
Mittwochmittags habe ich meistens frei, ja, Samstagmittag und Sonntag ist mein heiliger freier Tag. Hinzu kommt ja noch, dass ich Polizist bin in der Sportfördergruppe der Polizei. Da bin ich auch sehr dankbar, dass sich das miteinander vereinbaren lässt. Ich bin zu 50% freigestellt von meinem Dienst. Also 50% ist meine Trainingszeit. und muss dennoch 20 Stunden die Woche bringen. Aber wie ich die bringe, das kann ich selbst einteilen. Und gucke dann, dass ich oft mal dann am Samstag Fußballspiele oder Demos mache oder mittwochs, wie es halt mit meinem Training vereinbar ist, dass ich gewisse Dienste dann machen kann.
Wann hast du angefangen mit dem Schwimmen?
Ich glaube, ich hatte mit 5 Jahren meinen ersten Wettkampf.
Also früh wirklich?
Ja, also wenn man erfolgreich sein will im Schwimmen, wenn man dann mit 10 Jahren anfangen will zu schwimmen, das wäre schon sehr spät. Also es gibt so Ausnahmetalente, aber ich war nie so das größte Schwimmtalent. Also ich war der Ehrgeizige, der Trainingsfleißige, aber so das Bewegungstalent oder so, dass jemand in der Jugend gesagt hätte, das ist der Schwimmer, der bei Olympia kommen wird, daran hat niemand geglaubt gehabt.
Aber dir ist es gelungen, bei Olympia dabei zu sein. 2012 warst du dabei, auch im Finale der Freiwasserschwimmer über die 10 Kilometer. Damals bist du Achter geworden. Ja. Ein Highlight auch.
Auf jeden Fall. An Olympia teilzunehmen, das ist schon ein Riesenhighlight und da bin ich schon sehr stolz drauf, das geschafft zu haben. Und mit dem 8. Platz bin ich auch vollkommen zufrieden. Es hätte natürlich können ein bisschen besser laufen, aber 8. Platz ist wie praktisch ein Finalplatz und das war schon sehr, sehr gut.
Dafür bist du auch damals als Star-Sportler des Jahres ausgezeichnet worden. 2016 wärst du gerne nochmal in Rio dabei gewesen. Das hatte dann leider nicht geklappt. Für dich ein schwerer Rückschlag. Wie bist du darüber hinweggekommen auch?
Ja, das im Freiwasserschwimmen dürfen nur 25 Personen in der Welt teilnehmen. Und der erste Quali-Versuch ist eigentlich, dass man bei der Weltmeisterschaft unter die ersten 10 kommt. Und wenn beide Athleten, es dürfen nur 2 bei der Weltmeisterschaft starten, und wenn beide das schaffen, dann fahren beide zu Olympia. Damals war ich 16. und mein Konkurrent war 18. Und dann gibt es ein zweites Ausschwimmen, wo es auch so Kontinentalplätze gibt. Und da hatte ich eigentlich den Quali-Platz, aber mein Konkurrent war vor, weil in dem zweiten Schwimmen darf nur noch einer hin. Wäre ich vorher bei der Weltmeisterschaft 10. geworden, dann wäre es auch für ihn aus gewesen. Und das ist schon eine sehr, sehr schwere Quali und die ist auch eine namentliche Quali. Also es darf kein anderer dann starten. Im Vergleich zum Marathonlauf, wo, was sind an die 100 Athleten oder 80 teilnehmen, sind 25 Athleten, die spielen eigentlich so ein richtiges Freiwasserrennen gar nicht wieder, weil wir haben Weltcups, wo 60 bis 80 Athleten am Start sind.
Aber wie ist es dir gelungen, mit diesem Rückschlag umzugehen? Oder gehört es ja für einen Profisportler dazu?
Ja, es war schon ein Rückschlag, aber ich habe mir da direkt neue Ziele gesetzt und habe das direkt auch so kommuniziert, dass das nicht für mich das Ende ist, sondern dass ich weiter angreife. Und ich war auch nicht schlecht drauf. Also ich war eigentlich in guter Verfassung. Von daher ging es weiter für mich.
Und ja, es kamen noch viele Erfolge dazu, eben jetzt auch der Weltrekord bei den Ocean 7. Ursprünglich war Freistil und Schmetterling deine Disziplin, bevor es das Freiwasserschwimmen geworden ist. Wie bist du dazu gekommen? Klar, im Saarland gibt es ein paar Seen, auch den einen oder anderen Fluss, aber natürlich kein Meer. Wie bist du zum Freiwasserschwimmen gekommen?
Also das Freiwasserschwimmen ist ja seit 2008 olympisch. Das wurde ja ein paar Jahre vorher schon kommuniziert, dass das zu den Spielen kommt. Und das erste Mal Freiwasserschwimmen, also es gab es schon immer bei deutschen Meisterschaften, es gehörte zum Deutschen Schwimmverband dabei. Das erste Mal bin ich 2003 beim Deutschen Freiwasser gestartet. Und auch seit 2003 war ich im Bundeskader, im Beckenschwimmen war ich auf 400 Grau in der Jugend mal im Bundeskader. Und dann war ich durchgehend von 2003 bis 2021 im Bundeskader im Freiwasserschwimmen. Und ich war schon immer der Typ, der im Training, wenn ich so eine gewisse Serie geschwommen bin, sagen wir so zweimal 1500, dass ich bei den zweiten 1500 schneller war als bei den ersten. Und deswegen war eigentlich klar, dass so 1500 eigentlich fast zu kurz ist für mich, weil ich eigentlich, ich würde sagen, genetisch dafür gemacht bin,
die lange Strecke
zu schwimmen.
Also der Kopf, das Mentale, die Willensstärke.
Ja, und 2008 wurde ich bei den deutschen Meisterschaften, bei den offenen deutschen Meisterschaften, wurde ich Dritter. Und das war schon eigentlich ein großer Erfolg auf einer olympischen Distanz. Und dann hat sich das so weiterentwickelt. Ich glaube, 2010 war ich das erste Mal bei den Europameisterschaften und 2011 dann bei der Weltmeisterschaft, wo ich mich dann für Olympia qualifiziert habe.
Aber was hat dir das Schwimmen über all die Jahre gegeben? Weil wenn man das auch hört, wie viel du ja da auch opferst oder auch verzichtest, so oft im Wasser die Woche, 10-mal die Woche Training und all das, was noch dazugehört, das Krafttraining, auf die Ernährung achten. Was gibt dir das Schwimmen bis heute?
Das Schwimmen ist mein Leben, das hat mir sehr viel gegeben. Ich habe sehr viele Menschen kennengelernt, auch durch Schwimmen, habe sehr viele Freunde durch Schwimmen kennengelernt. Das Schwimmen ist mein Leben, das wird immer ein Teil meines Lebens bleiben. vor allem Sport zu machen ist sehr wichtig. Natürlich in dem Ausmaß, was ich mache, es ist die Frage, manche sagen zu viel Sport, das ist nicht gesund, aber ich würde sagen, das Schwimmen ist wirklich das Gesündeste, was man machen kann. Das Einzige ist, dass die Schulter etwas belastet wird. Aber im Vergleich zum Fußballspielen, wo man sich extrem verletzen kann, außer man schwimmt jetzt in Hawaii gegen Stein oder so, ja, kann im Schwimmen eigentlich wenig passieren. Es ist sehr gelenkschonend und ich hatte in der Jugend auch Probleme mit der Wirbelsäule. Beim Schmetterlingsschwimmen ist der eine Arm ein bisschen zu spät gekommen. Das Schwimmen hat dann auch sehr viel geholfen, dass meine Wirbelsäule gerad wird und diese koordinativen Sachen, dass sich die verbessert haben.
Wenn du jetzt nochmal zurückguckst, was war so das Schwierigste bei dem Wettbewerb, die größte Herausforderung?
Ja, da gibt es so mehrere Punkte. Also auf jeden Fall Japan, diese Ungewissheit und dieses, wo ich so lang geschwommen bin. Hawaii, dieses extrem wellige, wo ich mir die Nase gebrochen habe. Und im Nordkanal war es einfach die Kälte. Und da hatte ich von Anfang an, wo ich das Projekt Ocean 7 angegangen bin, das hat sich ja erst nach dem Ärmelkanal entwickelt, hatte ich riesen Respekt vor der Kälte. Und es war auch sehr hart für mich. Ich bin im Dunkel gestartet. Es war 11 Grad Außentemperatur, 12 bis 13 Grad Wassertemperatur. Und es war die ersten, sagen wir mal, 2 Stunden schon sehr hart, dass ich gedacht habe, wenn ich das jetzt hier nicht schaffe und nächstes Jahr anreise und das Wasser eventuell kann noch kälter sein, dann werde ich die Ocean 7 nie beenden. Und ja, aber mein Kopf ist dann immer schon so ehrgeizig, dass ich es dann doch schaffe, weiterzumachen und schnell gut zu machen.
Muss man auch ein bisschen verrückt sein für so einen Wettbewerb? Oder wie verrückt muss man sein?
Ich würde sagen, man muss schon etwas verrückt sein. Also die meisten Leistungssportler haben so eine gewisse Verrücktheit und ja, das muss man haben, würde ich sagen.
Eine Leidensfähigkeit bestimmt auch.
Auf jeden Fall.
Wie hat der Rekord und das Schwimmen jetzt auch durch diese 7 Meerengen dich auch verändert oder hat er dich verändert?
Diese ganze Reise, die Ocean 7 und so, das hat mich schon in einer gewissen Weise verändert. Auch, dass ich da leidensfähiger wurde. Der Steven Monotons hat gesagt, dass die ganzen Ocean 7 den Sportler verändert, dass das so eine gesamte Reise ist. Und damit hat er eigentlich schon recht. Mhm.
Wo merkst du das oder wie hat es dich verändert?
Ja, in meiner Denkweise, wenn ich dann früher gedacht habe, oh, das ist hart, auch mit der Kälte. Also mein ehemaliger Trainer Hannes Vitense, mit dem, also der mich zu Olympia gebracht hat, der hat mir vor kurzem ein Video geschickt, wie ich in der Eistonne zur Vorbereitung damals gesessen habe, wo wir auch so ein bisschen Kältetraining gemacht haben. Und da habe ich ein bisschen drüber lachen, weil ich war da in der Eistonne und ich habe fast geweint in der Tonne. Und da war ich, glaube ich, 3-4 Minuten drin. Und jetzt in der Vorbereitung war ich 18 Minuten in der Eistonne. Und das ist eigentlich, glaube ich, schon eine Kopfsache. Schon eine Riesenkopfsache und dass man das alles schon sehr beeinflussen kann.
Ja, als Außenstehender, finde ich, ist das Wahnsinn zu sehen, was ein Mensch wie du leisten kann und zu was auch der Körper fähig ist, ja. Mit der entsprechenden Vorbereitung und dem Training und der Willensstärke, die dazu gehört.
Ja, auf jeden Fall. Da bin ich auch erstaunt drüber, dass auch alles bei mir so gut gelaufen ist. Das hätte ich nicht gedacht.
Wie geht's für dich weiter? Sind neue Rekorde im Visier?
Also im Februar ist ja die Eisschwimm-Europameisterschaften, die jetzt auch integriert wurden beim Deutschen Schwimmverband und beim Europäischen Schwimmverband. Da will ich auf jeden Fall eigentlich dran teilnehmen. Aber meine Frau ist schwanger. Hochschwanger. Wir haben Geburtstermin Mitte Januar. Wenn alles nach Plan läuft, kann ich daran teilnehmen. Wenn halt die Kleine noch nicht da ist, dann, also die Geburt steht natürlich über allem, dann kann ich halt nicht hinfahren. Und ein weiterer Rekord, wo ich anstrebe, ist die Umrundung von Manhattan. Das ist auch eigentlich ein bekanntes Schwimmen. 20 Bridges nennt sich das. Einmal um Manhattan herum, das sind 48 Kilometer. Den Rekord an sich würde ich gern brechen und es gibt den Rekord Triple Crown. Das ist der Ärmelkanal, Los Angeles und Manhattan zusammen addiert. Das haben bis jetzt 400 Menschen in dieser Kombi gemacht. Und da bin ich eigentlich auf guten Wege, diesen Rekord zu brechen. Und den Rekord hat Peter Stoichev, von dem ich ja geredet habe, wo ich 2009 kennengelernt habe. Und den Rekord will ich eigentlich brechen.
Da drücken wir dir dafür fest die Daumen, aber das schönste Abenteuer wartet auf dich und deine Frau, die Geburt eurer Tochter. Dafür alles Gute. Was wünschst du dir fürs neue Jahr und die Zukunft?
Ich wünsche mir einfach, dass die ganze Familie und ich gesund bleiben und ja, dass unsere Tochter gesund zur Welt kommt und ja.
Das wünschen wir euch auch. Dann einen guten Start ins neue Jahr und alles Gute und viel Erfolg weiterhin. Danke für das Gespräch,
Dankeschön. Andreas.
Aus dem Leben, der SR3-Talk am Dienstagabend ab 18.10 Uhr gibt's auch zum Nachhören auf sr3.de, auf YouTube und in der ARD-Audiothek.